Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 28. Mai.
Ich halte ihn zum jetzigen Zeitpunkt. Eine einseitige Einstellung, unbefristete Einstellung der Bombenangriffe für das grundfalsche Signal, Milosevic würde dadurch gestärkt und nicht geschwächt. Ich werde das nicht umsetzen, wenn ihr das beschließt, damit das klar ist.
Joschka Fischer, der damalige Außenminister, erklärt seiner grünen Parteibasis die Beteiligung der Bundeswehr am Jugoslawienkrieg. Joschka Fischer wollte überzeugen, nicht harmonieren. Auch der heutige Tübinger Bürgermeister Boris Palmer steht für klare Ansagen, zur Not auch an die Parteifreunde. Palmer will streiten und nicht kuscheln.
Nur Tübingen und Kreuzberg gemeinsam gewinnen Bundestagswahlen. Und so möchte ich mit euch gemeinsam streiten und nicht die Fresse halten. Vielen Dank.
Das Rebellische ist der Partei, die Grünen Bündnis 90, ins Erbgut geschrieben. Die Frau, die es da hineingeschrieben hat, war Petra Kelly. Sie warb dafür, nicht frühzeitig den Frieden mit anderen Parteien oder auch dem anderen Argument zu machen. Warum?
Weil sie sich dann verraten fühlen. Verraten von einer grünen Partei, die wirklich weit in eine Antiparteienpartei bleibt.
Die geradezu aufreizend zur Schau getragene Eintracht und Harmonie zwischen den beiden Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock wollte zu dieser ehemaligen Antiparteienpartei nicht so recht passen. Obwohl diese Harmonie, so wie sie Habeck skizzierte, ja durchaus eingeleuchtet hat.
Ich wollte immer, dass Macht so interpretiert wird, dass Führung so gelebt wird, dass man aneinander wächst und sich nicht gegenseitig die Beine wegtritt.
Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Harmonie muss echt und darf nicht gespielt sein. Und wenn sie gespielt ist, dann muss sie gut gespielt sein, denn sonst fliegt der Schwindel auf. Und genau das passiert gerade. Robert Habeck fordert die Defensivbewaffnung der Ukraine und Annalena Baerbock geht auf Distanz, als sie bei Sandra Maischberger am selben Tag gehörig unter Druck gerät.
Hat er so nicht gesagt, sondern er hat heute Morgen auch noch mal klargestellt.
Defensivwaffen hat er gesagt und dass man sie nicht verwehren kann der Ukraine, dass sie sich verteidigen müssen, können müsse. Aber das entspricht einfach nicht dem, was grüner Grundsatz ist, nämlich keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete.
Genau, und das steht auch in unserem Programm und das sehen wir als Parteivorsitzende beide so.
Das Verhältnis Baerbock zu Habeck ist eben nicht so harmonisch, wie behauptet. Die Frau von der London School of Economics fühlt sich dem Kinderbuchautor und ehemaligen Landwirtschafts- und Umweltminister offenbar überlegen. Vor ein paar Monaten ließ diese Äußerung von Annalena Baerbock in einer NDR-Dokumentation tief blicken.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel.
Das, was da passiert, ist ja nur deshalb bemerkenswert, weil die beiden als Traumpaar der Politik angetreten sind. Weil sie so taten, als seien sie nicht Zweie, sondern einer. Doch kaum war die Machtfrage geklärt. Als sie die Kanzlerkandidatin war, da ging er auf Distanz zu der ihm zugedachten Rolle des politischen Eunuchen und des Nick-Onkels. Robert Habeck am Tag seines Rückzugs auf die Position Nummer 2.
Ich selbst werde mich mit allem, was ich kann, mit voller Kraft in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden ihn versuchen, gemeinsam zu führen. Aber natürlich ist Politik dynamisch. Und eine Dynamik bedeutet, dass sich Rollen immer wieder neu justieren werden.
Fazit: Wir sind Beobachter eines politischen Naturschauspiels. Aus 1 wird wieder 2. Diese Zellteilung allerdings muss der innerparteilichen Demokratie nicht abträglich sein. Früher nannte man das Debattenkultur. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, habe ich gestern Abend direkt nach seiner Hauptversammlung gesprochen, unter anderem über das große Sparen.
Und wir haben einfach Disziplin geübt. Und diese Disziplin, dass man ständig, dass jeder auch angehalten ist, ständig zu überprüfen, wo es noch Stellen gibt, wo wir schlanker, effizienter sein können, das hat sich mittlerweile in der gesamten Organisation wirklich verinnerlicht.
Außerdem der Journalist und YouTuber Mirko Drotschmann erklärt, wie er von einer nebulösen Londoner Agentur gefragt wurde, für Geld Teil einer Fake News Kampagne zu werden. Und wir sprechen über Amerika, über die unfassbaren Kosten des Ehepaars Trump für den Steuerzahler und über den Kampf gegen die Impfmuffel und hartnäckige Impfverweigerer. Darüber sprechen wir auch. Die Deutsche Bank ist das Geldhaus Nummer 1 im Lande. Deshalb gilt ja auch die Gleichung, geht es der Bank gut, wird es den Deutschen nicht ganz schlecht gehen. Oder umgekehrt, leidet die deutsche Volkswirtschaft, dann leidet auch die Deutsche Bank. Deshalb hat mich gestern das Geschehen auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank nicht nur interessiert, sondern auch gefesselt. Der Vorstandschef musste 8,5 Stunden Rede und Antwort stehen, immerhin. Rede und Antwort zu den erfreulich hohen Gewinnen und zu den brutal gesenkten Kosten. Wann gibt's eigentlich wieder Dividende, wollte man von ihm wissen. Und müssen tatsächlich über 600 Mitarbeiter der Bank über 1 Million Euro pro Jahr verdienen? Unverzüglich. Nach dem Ende dieser Marathonsitzung habe ich in Frankfurt beim Vorstandschef durchgeklingelt. Einen schönen guten Abend, Herr Sewing.
Guten Abend, Herr Steingart.
Sie kommen nach 8,5 Stunden einer virtuellen Hauptversammlung hinaus. Und da meine erste Frage, erschöpft oder eher Schwebezustand?
Naja, also zunächst einmal sollte ein CEO nie im Schwebezustand sein. Ich glaube, das passt nicht gut. So ist es auch nicht. Aber wir sind zufrieden mit dem Verlauf der Hauptversammlung. Es ist eine Fortsetzung von dem, was wir die letzten 15 Monate gesehen haben. Von daher bin ich zufrieden und denke schon darüber nach, was wir morgen reißen müssen.
Ja, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die ja eigentlich dafür bezahlt wird, dass sie den Chef der Deutschen Bank hart rannimmt, auch kritisiert, die hat sie heute gelobt. Sie hätten überzeugend geliefert, Zitat. Frage an Sie, wie konnte das passieren? Dieses Lob meine ich und das Liefern.
Ich glaube, es ist einfach sicherlich das Feedback auf die Entwicklung, die wir in den letzten 18 Monaten gesehen haben und auch gegangen sind. Wir haben klare Ziele versprochen im Juli 2019, als wir die Bank neu aufgestellt haben. Wir haben gesagt, in welchen Bereichen wir führend sind, auf welche Bereiche wir uns fokussieren wollen. Wir haben ein klares Kostenprogramm dargelegt. Und wir haben gesagt, dass wir damit glauben, über die nächsten 2 oder 3 Jahre, also angefangen vom Juli 2019, in eine nachhaltige Profitabilität zu gehen. Und genau das sehen die Aktionäre und Aktionärinnen jetzt. Und von daher ist es, glaube ich, schon auf der einen Seite ein Lob, das nehmen wir auch gerne mit, aber es ist gleichzeitig ein Ansporn an uns, genauso diszipliniert und fokussiert zu bleiben. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit, die haben wir uns am Markt wieder erlangt und deswegen gab es auch heute positives Feedback.
1 Milliarde Euro machen Sie im ersten Quartal, also alleine den Monaten Januar, Februar, März, nach Steuern Gewinn, Herr Sewing. Das ist, gemessen jedenfalls an dem, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, enorm viel. Wo kommt dieses Geld genau her und wie nachhaltig ist das in einer anderen Börsensituation?
Ja, es ist sicherlich ein Ergebnis, was sehr erfreulich ist, was auch fairerweise über unseren eigenen Erwartungen gelegen hat. Aber es zeigt, wie viel Potenzial diese Bank hat. Und was mir immer wichtig ist, dieses Potenzial ist eben nicht nur im Kapitalmarktgeschäft oder im Investmentbanking, sondern auch in den 3 anderen Geschäftsbereichen, Privatkundenbank, Unternehmensbank und die DWS. Und alle 4 Geschäftsbereiche haben im ersten Quartal überzeugt. Alle 4 Geschäftsbereiche haben ihre Pläne entweder erreicht oder sogar übererfüllt. Wir waren wieder diszipliniert mit unseren Kosten. Wir haben ein hervorragendes Risikomanagement. Und natürlich hat das Investmentbanking wiederum ein hervorragendes erstes Quartal gehabt. Und all das hat dazu geführt, dass wir diese Ergebnisse gezeigt haben.
Aber der Kapitalmarkt läuft ja im Moment wirklich gut in Amerika, in Asien, aber eben auch der deutsche DAX. Und da ist ja schon auch das stärkste Wachstum, wenn ich mir Ihre verschiedenen Bestandteile, wo kommt der Gewinn eigentlich her, anschaue, ist das Investmentbanking schon der Hauptgewinntreiber, richtig?
Ja, es ist zurzeit der Hauptgewinntreiber. Daraus haben wir auch nie einen Hehl gemacht. Aber wir machen genau das im Investmentbanking, was wir 2019 versprochen haben, dass wir uns auf die Sachen fokussieren, in denen wir unsere Stärken haben. Das ist die Finanzierung von Unternehmen. Das ist das Kapitalmarktgeschäft, die Währungsabsicherung, die Zinsabsicherung und die Beratung bei komplexen strukturellen Finanzierungen. Und da haben wir einfach überzeugt. Wir haben ein großes Kundenpotenzial, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa. Wir sind glücklicherweise eine weltweit aufgestellte Bank. Und dadurch, dass wir jetzt über 2-3 Jahre Quartal für Quartal geliefert haben, ist der Vertrauensgewinn bei den Kunden so groß, dass einfach nachhaltig mehr mit uns gearbeitet wird. Und deswegen glauben wir auch, dass in einer sicherlich normalisierten Kapitalmarktgeschäft wir auch weiterhin viele dieser Erträge sehen werden. Und deswegen haben wir ja unsere Ertragsprognose für das Gesamtjahr nach dem ersten Quartal auch nach oben gesetzt.
Das habe ich gesehen. Ich habe auch gelernt in den letzten Monaten, dass Investmentbanking nicht gleich Investmentbanking ist. Erklären Sie doch nochmal, worin unterscheiden sich Ihre Kapitalmarktaktivitäten von denen, ich sag mal, der Ära Josef Ackermann und Andrew Jain?
Ja, also wir haben das Investmentbanking ja verkleinert im Sinne, dass wir uns darauf fokussieren, wo wir eine führende Marktposition haben. Das ist insbesondere in der Finanzierung unserer Kunden, unserer Unternehmen, das ist in der Absicherung ihrer Währungsgeschäfte, ihrer Zinsgeschäfte und wir sind in der Beratung, wenn es zu Übernahmen, Fusionen, Aufkäufe kommt, sind wir stark. Und das bedeutet, dass wir wirklich direkt mit dem täglichen Bedarf, den unsere institutionellen Kunden als auch unsere Unternehmenskunden im Kapitalmarkt haben, die können wir bedienen und die bedienen wir auch. Und das heißt, das Handelsgeschäft, zum Beispiel den Aktienhandel, wo wir einer von vielen waren, aber keine führende Marktposition gehabt haben, das haben wir rausgenommen und haben dafür uns darauf fokussiert, was dieses Haus am besten kann. Das ist das Finanzierungsgeschäft. Und der Steingart, was ganz wichtig ist, dass wir die Investitionen, die wir früher zusätzlich in den Aktienhandel gegeben haben, jetzt in das verbleibende Kapitalmarktgeschäft geben, da wo wir stark sind. Und das bedeutet, dass wir Marktanteile gewinnen.
Sie machen keine Aktiengeschäfte mehr, auch nicht im Kundenauftrag?
Wir machen im Privatkundenauftrag und natürlich bei Aktienemissionen sind wir dabei, aber der reine Cash Equity oder der Cash Aktienhandel, den machen wir nicht mehr, den haben wir aufgegeben, weil wir einfach hier keine führende Marktposition haben.
Auch den Eigenhandel, den haben Sie auch aufgegeben. Das heißt, da, wo Sie früher sozusagen auf eigenes Risiko gezockt, darf man nicht sagen, aber gehandelt haben.
Ja, es ist nicht nur, dass wir den aufgegeben haben. Dort gibt es auch regulatorische Vorschriften, insbesondere nach der Finanzkrise. Und natürlich ordnen wir uns denen unter. Das ist nicht das Geschäft, was wir machen. Wir arbeiten daran, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden haben. Und es ist insbesondere im Finanzierungsgeschäft, da sind wir stark und da sind wir weltweit eine der Top 5 Banken.
Also ich verstehe Sie richtig, Herr Sewing. Sie wollen sagen, die heutige Deutsche Bank ist eine ganz andere als damals, richtig?
Ja, das ist der Fall. Und zwar nicht nur, weil wir uns auf das fokussieren, was wir wirklich gut können in den Geschäftsbereichen, sondern insbesondere, Herr Steingart, weil wir einfach auch anders zusammenarbeiten. Das ist in der Bank so, das ist geschäftsbereichsübergreifend. Es gibt viel, viel weniger Silo-Denken. Aber insbesondere auch, und das war heute auch in der Hauptversammlung zu sehen, wie Aufsichtsrat und Vorstand miteinander arbeitet, welches Vertrauen wir bekommen. Und das muss ich schon sagen, vor 2 Jahren diese Transformation zu entscheiden, das Vertrauen von Dr. Achleitner dazu bekommen, das ist jetzt was, was sich auszahlt, dass wir mit diesem Vertrauen umgehen können, dass wir dieses Vertrauen sicherlich auch rechtfertigen. Aber nur mit so einem Vertrauen kann man dann auch so eine radikale Transformation nach vorne treiben.
Eine Erklärung für das gute Ergebnis nicht nur dieser 3 Monate, sondern auch der Monate davor ist ja, dass Sie die Kosten tatsächlich radikal runterdrücken. 4,5 Milliarden sind diese Kosten der Deutschen Bank geringer als im Jahr 2017. Da fragt man sich, Herr Sewing, was haben Ihre Vorgänger denn eigentlich gemacht? Haben die in Saus und Braus gelebt?
Nein, ich glaube, es ist eine Funktion, Herr Steingart, von der Fokussierung des Unternehmens. Eins ist ja klar, in dem Moment, wo wir auch Dinge herausnehmen, die wir nicht weitermachen, müssen Sie natürlich so konsequent sein und sämtliche Kosten, die damit verbunden sind, sei es direkt auf der Geschäftsseite oder in der weiteren Abwicklung des Unternehmens, die müssen wir natürlich auch herausnehmen. Darüber hinaus haben wir immer gesagt, dass diese Bank einfach insgesamt noch zu komplex ist. Wir haben viel in Technologie investiert, damit natürlich auch viele manuelle Kosten, die einfach höher waren, herausgenommen. Und wir haben einfach Disziplin geübt. Und diese Disziplin, dass man ständig, dass jeder auch angehalten ist, ständig zu überprüfen, wo es noch Stellen gibt, wo wir schlanker, effizienter sein können, das hat sich mittlerweile in der gesamten Organisation wirklich verinnerlicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind klar darauf auf, die weiteren Effizienzen in diesem Unternehmen zu suchen. Und ich glaube, mit dem Fokus, den wir uns gegeben haben, mit der klaren Ausrichtung, aber auch dann mit der Disziplin, Dinge wirklich abzuschalten, Programme abzuschalten, haben wir es geschafft, diese Kosten zu senken. Dort sind wir weit vorangekommen, aber wir haben auch in den nächsten 2 Jahren noch einen guten Weg zu gehen. Und da sind wir dran.
Beim Jobabbau, war es das schon, das, was bislang kommuniziert wurde, oder kommt da noch was?
Ja, wir sind genau in dem Rahmen, den wir schon vor 2 Jahren gesagt haben, dass wir den Mitarbeiterabbau über die Jahre 2019, 2020, 2021 bis zum Jahr 2022 fortführen. Das bedeutet, dass wir auch in diesem als auch im nächsten Jahr noch weitere Reduzierungen sehen werden. Aber auch hier liegen wir im Plan. Und das ist leider so, wenn 60% unserer Kosten Personalkosten sind und wir wollen diese Kosten weiter senken, dann hat das leider auch zur Folge, dass wir insgesamt auf der Mitarbeiterseite weiter reduzieren müssen.
Könnte man ja auch an die Höhe der Gehälter ran. Heute wurde auf der Hauptversammlung kritisiert, dass es zu viele, die Rede war von 684 Einkommensmillionären gab, also Menschen bei Ihnen, die über 1 Million oder 1 Million Euro pro Jahr verdienen. Andere Banken, HSBC, BNP Paribas, würden da deutlich weniger Einkommensmillionäre haben. Wollen Sie da auch ran?
Ich glaube, wir sind da schon rangegangen. Wenn Sie sich die Vergütungszahlen ansehen, insbesondere die variable Vergütung der Deutschen Bank und einfach mal über die letzten 10 Jahre die Entwicklung sehen, dann ist die variable Vergütung über die letzten 10 Jahre gesunken.
Ja. Das ist unfair, Herr Sewing, weil das waren natürlich die ganz wilden Zeiten, in denen in London und anderswo zweistellige Millionenbeträge verdient wurden pro Jahr.
Naja, aber es zeigt natürlich, dass diese Bank schon reagiert und dass wir auch enorm reagiert haben. Aber wir haben im Jahr 2020 sehr erfolgreich gearbeitet. Wir haben insbesondere im Kapitalmarktgeschäft, da wo wir uns mit den großen, mit den weltweiten Banken, wo wir im Wettbewerb stehen, müssen wir leistungsgerecht und wettbewerbsfähig bleiben und damit auch im Wettbewerb zahlen. Das haben wir gemacht. Und von daher ist es halt so, dass letztes Jahr die variable Vergütung gestiegen ist. Aber wenn ich das im Vergleich sehe über die letzten Jahre, dann haben wir meines Erachtens eine konsequente Entwicklung genommen. Und es ist auch so, dass wir immer gesagt haben, und das ist ja die Kritik der Aktionäre, die ich übrigens nachvollziehen kann und auch verstehe, dass wir jetzt in diesem Jahr, wie auch im letzten Jahr, noch keine Dividende gezahlt haben. Aber es war immer klarer Plan, dass wir in den Transformationsjahren 2019 und 2020 wirklich uns auf uns konzentrieren. Wir haben 85% der Transformationskosten schon hinter uns. Und jetzt mit der Entwicklung, die wir gemacht haben, sind wir sehr zuversichtlich, nächstes Jahr um diese Zeit den Aktionären eine Dividende vorzuschlagen, damit wir dort auch wieder in die Balance kommen, die Aktionäre verdienen.
Und bei den Einkommensmillionären, da sagen Sie, da geht nichts. Ich meine, das wurde ja insgesamt in der Gesellschaft, sage ich mal, als Übertreibung des Finanzsektors gesehen, der seine Dienstleisterfunktion hier verlassen habe. Geht da noch was oder geht da nichts? Weil Sie sonst die Leute verlieren.
Ja, es ist auch hier, Herr Steingart, die Balance zwischen wettbewerbsfähig bleiben und natürlich darauf zu achten, dass es hier nicht zu Auswüchsen kommt. Ich bin der Meinung, wenn wir uns die Zahlen und die Entwicklung über die letzten Jahre ansehen, ist ja sehr konsequent gemanagt worden und gesteuert worden. Sonst wären auch die Kostenzahlen, die wir ja um über 4,5 Milliarden, wie Sie es eben gesagt haben, gesenkt haben, überhaupt nicht erreichbar gewesen. Von daher können Sie sich darauf verlassen, dass hier wirklich ein klarer Blick darauf ist. Auf der anderen Seite muss ich den Wettbewerb im Auge behalten. Und das ist genau die Balance, die ein Vorstand zu halten hat.
Der Wettbewerb ist ja nicht zu Ende. Sie haben das in Ihrer Rede vor den Aktionären auch angesprochen. Die Konsolidierung wird wahrscheinlich weitergehen müssen, europaweit. Konsolidierung ist so ein Fremdwort, bedeutet eigentlich Fusion, bedeutet dann auch Zusammenlegung von Banken, vielleicht auch wieder Arbeitsplatzabbau. Welche Rolle kann eine deutsche Bank, die ja nicht die größte in Europa ist, dabei spielen?
Ja, zunächst einmal ist es für uns wichtig, dass wir unsere Transformation weiterverfolgen. Wir haben einen wirklich guten Weg gemacht. Das zeigt sich ja jetzt auch in der Marktkapitalisierung, wo wir relativ zu unseren Wettbewerbern in Europa deutlich aufgeholt haben. Auch absolut haben wir aufgeholt. Wir waren, glaube ich, eins der am best laufenden Aktien in den letzten 15 Monaten im europäischen Bankensektor. Aber genau diesen Weg müssen wir auch weitermachen. Und das heißt, wir müssen diese nachhaltige Profitabilität, die wir jetzt im ersten Quartal gesehen haben, an der müssen wir weiter arbeiten, damit wir auch in der Marktkapitalisierung höher kommen. Das ist die Aufgabe in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Und nur damit schaffen wir die Grundlage für eine potenzielle, wie Sie es gesagt haben, Bankenkonsolidierung in Europa. Die wird früher oder später kommen, weil wir zu viele Banken in Europa haben. Und natürlich wollen wir als Deutsche Bank hier keine passive Rolle einnehmen, sondern aktiv mit an den Tisch sitzen. Und deswegen haben wir immer vor 2 Jahren gesagt, um da überhaupt hinzukommen, müssen wir erstmal an uns selbst arbeiten. Das ist genau der Plan und da sind wir gut unterwegs.
Das ganze Gespräch mit Christian Sewing dauerte doppelt so lange. Und da ich Ihnen nichts vorenthalten möchte, zumal der Bankchef interessant gesprochen hat, biete ich allen Pioneers an, den zweiten Teil des Gesprächs unmittelbar nach dem Ende dieses Morning Briefing Podcast zu hören auf thepioneer.de. Da geht es dann darum, wie er das Klimaurteil gegen Shell empfindet, wonach der Ölmulti aus der Rohölförderung zackiger als geplant aussteigen muss.
Mich hat schon das Urteil gestern Abend überrascht. Es hat mir aber eins gezeigt, dass der Druck, die Zeit, die wir haben, jetzt zu handeln, einfach noch kritischer wird. Und das gilt für alle Beteiligten in der Wirtschaft, für Banken, die Wirtschaft, aber auch für die Regierung.
Und natürlich wollte ich auch wissen, wie es mit der deutschen Volkswirtschaft insgesamt nach Corona weitergeht.
Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir durch die Impfstoffe, auch durch das beherzte Eingreifen fast aller Regierungen und der Zentralbanken es geschafft haben, diese Pandemie so abzuschwächen, dass der ganz große wirtschaftliche Einbruch, den wir vor einem Jahr ja fast alle noch befürchtet haben, dass der so nicht kommt. Und wir sehen insbesondere jetzt in 2021 einen Aufschwung, Herr Steingart, den wir uns so wahrscheinlich auch vor einem Jahr niemals gedacht haben.
Das ganze Gespräch also ab jetzt auf thepioneer.de. Unabhängiger Journalismus braucht Menschen, die ihn zu schätzen wissen. Also Menschen wie Sie. Bis gleich. Fake News sind im Internet allgegenwärtig. 2 Fragen stellt man sich als User bei Twitter, Facebook, Instagram. Erstens, wie erkenne ich eigentlich, was Märchen ist? Und zweitens, wo kommen die eigentlich her, diese Fake-Nachrichten? Und wie geraten sie in den Umlauf? Zu letzterer Frage kann ein junger Mann namens Mirko Drotschmann Aufschluss geben. Mirko Drotschmann kennen Millionen Menschen von YouTube als Mr. Wissen to go. Da erklärt der Wissenschaftsjournalist unterhaltsam und bunt die Welt, den Vatikan, gefälschte Impfpässe, Wasserstoffautos, Emmanuel Macron oder auch historische Figuren.
Ein Mädchen, das Stimmen hört, das Heer anführt, das spektakuläre militärische Siege erringt und später als Heilige verehrt wird, aber dessen Leben auf dem Scheiterhaufen endet. Die Rede ist von einer der faszinierendsten Gestalten des Mittelalters, Jeanne d'Arc. Aber was hat es mit der Jungfrau von Orléans, wie sie auch oft genannt wird, auf sich? Warum ist sie noch heute so berühmt und sind das alles nur Legenden? Oder ist wirklich etwas dran an den Geschichten? Das alles schauen wir uns in diesem Video ein bisschen genauer an.
Was er in Sachen Fake News erlebt hat und wie er selbst Teil einer Desinformationskampagne werden sollte, das erklärt er uns jetzt. Es ging nämlich darum, den erfolgreichen Impfstoff von BioNTech in Misskredit zu bringen bei seiner Community. Aber unser tapferer YouTuber war wachsam. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Mirko Drotschmann.
Guten Morgen.
Wie kommen Fake News eigentlich in die Welt? Das fragt man sich ja. Sie wissen mehr, denn Sie sollten Teil einer Fake News-Kampagne sein. Erzählen Sie uns, lieber Mirko Drotschmann, Ihre Geschichte.
Es ist eine erstaunliche Geschichte, die begonnen hat am 18. Mai. Da bekam ich eine E-Mail am späten Nachmittag, die ich zuerst fast gelöscht hätte, weil sie sich las wie eine Spam-Mail. In diesem Fall habe ich dann aber kurz quergelesen und die Wörter BioNTech und Informationskampagne gelesen. Dann war noch ein Link dabei und da bin ich dann doch aufmerksam geworden und ich war sofort schockiert, was dann da in dieser Mail gewünscht wurde. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Link zu teilen gegen Geld, hinter dem sich eine Seite verbarg, auf der dubiose Informationen verbreitet wurden, eine Tabelle ohne Kontext zu angeblichen Todeszahlen bei BioNTech-Impfungen. Und dann ging das auch noch weiter mit einer weiteren Anfrage, ob ich mir noch vorstellen könnte, weitere Links in dem Zusammenhang zu teilen. Und sowas habe ich bisher noch nie bekommen. Das war für mich vollkommen neu.
Wer war der Absender dieser dubiosen Mail?
Der Absender war eine Agentur in London, zumindest laut Impressum. Das hat mich auch direkt interessiert. Aber als ich dann geguckt habe, wer da der Geschäftsführer ist, bin ich auf jemanden gestoßen, der laut LinkedIn in Moskau lebt und auch viele andere Mitarbeiter. die ich da identifizieren konnte, leben offenbar in Russland. Und das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht. Das ist eine Agentur, die sagt, sie sitzt in London, ein Großteil der Mitarbeiter in Russland arbeiten hat. Und ja, dann habe ich mich zum Schein eingelassen auf das Angebot, weil ich mehr über die Agentur wissen wollte, auch über das, was dahinter steckt. Und habe dann auch noch weitere Infos bekommen.
Aber wie heißt diese Agentur aus London?
Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Also geschrieben ist es FAZZE, F-A-Z-Z-E, vielleicht ja. FACE oder FASS. FAS würde vielleicht besser passen. Hinter dieser Agentur steckt wohl, das haben die Kollegen von Netzpolitik.org inzwischen recherchiert, die Agentur AdNow. Das ist eine sehr bekannte russische Social-Media-Agentur, die Verbindungen hat mit FAZZE oder FACE. Und offenbar ist FACE einfach eine Influencer-Agentur, die vermittelt zwischen Unternehmen oder anderen Auftraggebern und Influencern.
Und sie sollten den Impfstoff von BioNTech/Pfizer sozusagen schlecht machen, sollten vermeintliche oder auch gefakte Gesundheitsrisiken darüber berichten, um was zu erzielen, um von diesem Impfstoff abzuraten, richtig?
Das war mein Eindruck. Und das Interessante war, dass man auf der einen Seite Negatives über BioNTech/Pfizer sagen sollte, auf der anderen Seite Positives über AstraZeneca. Das war dann auch direkt mit erklärt worden. Ich habe dann einen Zugang bekommen zu einer Seite, auf der es Instruktionen gab, wie man das dann alles rüberbringt. Und der erste Punkt, der war, da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen, da stand dann: Bitte diese Informationen, die ihr dann da teilt, bei Instagram oder YouTube oder wo auch immer, nicht als gesponserten Post markieren. Das ist in Deutschland illegal, wenn man das machen würde. Und verkauft das als eure eigene Meinung. Tut so, als hättet ihr das erfahren und wolltet das jetzt den Menschen mitteilen.
Denn nur dann ist es ja wirklich wirkungsvoll sozusagen.
Genau, genau. Aber allein das lässt ja schon Rückschlüsse darauf zu, dass derjenige, der dahinter steht, ja ein Interesse hat, dass da was verbreitet wird, das offenbar nicht so ganz stimmt. Ich wollte dann auch wissen, wer ist denn derjenige, der das finanziert? Ich habe dann behauptet, es gäbe ein Gesetz in Deutschland, das verlangt, dass man das immer transparent macht, wenn man was postet. Und da wurde mir dann gesagt, das wäre geheim. Das dürfte niemand erfahren. Und auch das fand ich schon ziemlich seltsam.
Und wie viel Geld wird für so eine Desinformationskampagne geboten?
Ich weiß von einem Kollegen aus Frankreich, der das öffentlich gemacht hat, dass er ja rund 2.000 € angeboten bekommen haben soll. Ein anderer hat von 1.000 € berichtet. Ich schätze mal, es wäre eine ähnliche Größenordnung gewesen wie bei den Kollegen.
Und wie ging das dann weiter? Hat man sie enttarnt als einen Wissenschaftsjournalist, der hier neugierig ist und mehr über die Hintermänner rauskriegen will? Oder haben sie es abgebrochen?
Ich vermute, dass ich enttarnt wurde. Irgendwann kam dann keine Antwort mehr. Was interessant ist, dass die Agentur zeitlich ziemlich Druck gemacht hat. Mir wurde dann gesagt, ja, das soll, wenn möglich, noch freitags veröffentlicht werden. Und die Info habe ich donnerstags bekommen. Dann habe ich gesagt, ich bin auf einer Geschäftsreise, ich kann das jetzt nicht machen, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, auch weil ich noch Zeit gewinnen wollte, um mehr Infos zu bekommen. Und dann wurde mir gesagt, ja, okay, bis zum 31. Mai würde es auch noch gehen und man könnte dann alles Weitere per Messenger besprechen. Und als ich dann gefragt habe, über welchen Messenger wir denn Kontakt aufnehmen könnten, da habe ich dann nichts mehr gehört. Also wahrscheinlich haben die dann gemerkt, dass es mir um was anderes geht.
Aber warum sollen, das muss ich noch verstehen, warum sollen russische Stellen jetzt für AstraZeneca Werbung machen und nicht für ihren eigenen Sputnik-Impfstoff? Oder ist das mit Russland vielleicht auch wieder nur eine Verschleierung der eigentlichen Auftraggeber?
Das ist möglich. Also da will ich auch überhaupt nicht spekulieren. Fakt ist, dass sowohl Sputnik als auch AstraZeneca Vektorimpfstoffe sind. Und wenn man einen Vektorimpfstoff lobt, dann wird automatisch der andere auch mitgelobt. Und das wäre ja vielleicht ein bisschen auffällig, den einen zu sehr zu loben. Aber also wie gesagt, das ist alles völlig spekulativ. Und da diese ganze Sache auch so plump abgelaufen ist, dass ich das auch gar nicht verstanden habe, dass es ernst gemeint sein soll, kann ich mir auch vorstellen, dass da einfach jemand aus einer anderen Richtung kam, aber ich weiß es nicht.
Dann bedanke ich mich für diese Information und wünsche einen fröhlichen Tag.
Danke, gleichfalls.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, die Inzidenz sinkt, die Zahl der Geimpften steigt, aber beim Impfgipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wurden gestern Nachmittag dennoch zwei Probleme in der Pandemiepolitik sichtbar, für die es offenbar ja noch gar keine Lösung gibt. Bei mir ist jetzt Michael Brücker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Michael. Worum genau ging es genau?
Ja, guten Morgen, Gabor. Zwei Themen sind tatsächlich noch strittig in der Bundesregierung und auch zwischen den Experten und der Politik. Nämlich einmal die Teenager-Impfung, also wie umgehen mit den über 12-Jährigen, für die es bisher noch keine Impfung gibt. Und das Dauerthema, der digitale Impfpass.
Wann gibt es diesen digitalen Impfpass, der ja offenbar das sehr erleichtern würde, das Einkaufen und auch den Besuch der Gastronomie?
Ja, Gabor, eigentlich klingt das sehr einfach. Geimpfte, Genesene und Getestete sollen digital ihren Status vorzeigen können. Für Reisen, für Außengastronomie, für was auch immer. Aber da die Bundesregierung das natürlich wieder gerne im europäischen Konzert vereinheitlichen will, dauert es. Gestern wurde erstmals dieser digitale Impfpass getestet in einigen Impfzentren. Ihn gibt es aber noch nicht. Dabei geht es eigentlich nur um einen QR-Code, wo man sich eintragen lassen kann, ob man eben geimpft, genesen oder getestet ist. Aber da er europaweit gleich gelten soll, wird es wohl erst Ende Juni, wann dieser Impfpass fertig ist.
Aber Michael, bitte kein Impfpass-Nationalismus, das wollen wir nicht. Teenager-Impfung hattest du noch gesagt, was ist da der Stand der Dinge? Soll man oder soll man nicht die eigenen Kinder impfen lassen?
Ja, der Bundesgesundheitsminister möchte unbedingt und er hat dafür sogar schon 3,2 Millionen Impfdosen reserviert, die über 12-Jährigen jetzt bald impfen und ihnen ein Impfangebot machen, damit nach der Sommerpause endlich wirklich ein Regelunterricht an Deutschlands Schulen wieder möglich ist. Jetzt kommt ausgerechnet der Chef der Ständigen Impfkommission, Herr Mertens, und hat auch gestern beim Impfgipfel gesagt, die Datengrundlage ist noch nicht ausreichend und es sei im Übrigen auch egal, ob die Europäische Arzneimittelbehörde das zulasse, weil er, die STIKO, sei zuständig für die Verkehrsregeln. Und Jens Spahn und wohl auch die Kanzlerin sehen das ein bisschen anders. Sie haben die Sorge, dass Deutschland wieder einmal in eine Sommerpause geht und sich nicht ausreichend vorbereitet auf den Herbst. Und wenn wir aus der Sommerpause rauskommen und die Schüler wieder nur im Wechselunterricht oder im Digitalunterricht lernen dürfen, ich glaube, dann gibt es wirklich einen Aufstand der Eltern.
Könnte schon sein. Vielen Dank, Michael, erstmal für diese Informationen am frühen Morgen.
Bitteschön.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das Ehepaar Trump den amerikanischen Steuerzahler in den 4 Jahren der Präsidentschaft doch sehr belastet hat. Hier bedankt sich die ehemalige First Lady Melania artig beim Volk für die schöne Zeit im Weißen Haus.
Thank you, my fellow Americans. It has been the greatest honor of my life to serve as First Lady of the United States. The past 4 years have been unforgettable.
Die letzten 4 Jahre waren also unvergesslich. Vielleicht auch, weil es so schön sicher war. Der Secret Service jedenfalls hat die Familie nicht nur im Weißen Haus und auf Auslandsreisen rund um die Welt bewachen und beschützen müssen, sondern auch in den 5 Monaten, als Melania Trump mit ihrem Sohn Barron noch in New York lebte. Böse Zungen sagen, das sei jene Zeit gewesen, in der sie ihren Ehevertrag nachverhandelt hat. Offiziell sollte der Trump-Sprössling einfach noch das Schuljahr in gewohnter New Yorker Umgebung beenden. Das wäre dann allerdings das teuerste Schuljahr aller Zeiten gewesen. Denn genau in jener Zeit liefen ungeplante Zusatzkosten von $500.000 beim Secret Service auf. $500.000 pro Tag. Insgesamt lässt sich die Sicherheit für die Familie Trump in diesen 4 Jahren auf, festhalten bitte, $600 Millionen beziffern. Oder anders gesagt, allzu viele Trumps kann sich auch Amerika nicht leisten.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man sich in den Vereinigten Staaten so einiges einfallen lassen muss, um die Bevölkerung weiter zum Impfen zu bewegen. Denn das bis vor kurzem doch so bemerkenswerte Impftempo ist seit einiger Zeit schon ins Stocken geraten. Joe Bidens Ziel, bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli 70% der Erwachsenen geimpft zu haben, das ist in weite Ferne gerückt. Daher versucht man jetzt auch mit kuriosen Mitteln die Skeptiker und die hartgesottenen Impfgegner zu erreichen. Zum Beispiel verspricht New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hier im wahrsten Sinne des Wortes vollmundig allen, die sich impfen lassen, ein Fastfood-Menü, Burger plus Pommes.
Mmh. Vaccination. Mmh. I'm getting a very good feeling about vaccination right this moment.
Und in Ohio gab es sogar eine Impflotterie. Jede und jeder, der sich impfen ließ, hatte die Chance auf $1 Million. Und die 22-jährige Abigail Buginski aus dem kleinen Örtchen Silverton mit knapp 5000 Einwohnern ist jetzt die glückliche Gewinnerin.
The first winner, Abigail Buginski from Silverton, congratulations! You just won $1 million in the Vax-a-Million giveaway and what a night it is for you.
Abigail hat also dreifach Glück. Sie ist gesund, sie ist geimpft und jetzt ist sie auch noch reich. Klingt nach einem ziemlich guten Leben. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Complain about.